Bofors Kerbergratz einfach, als Wolfgang Hildesheimer zusammen mit seiner Frau um 8.12 Uhr den Eisenbahnzug im graubündnerischen Wahlheimatort Poschiavo bestieg, mit dem Ziel, in Graz beim sogenannten steirischen Herbst eine Lesung zu bestreiten. Zu dieser Stunde hatte das Ehepaar noch keine rechten Vorstellungen von den beachtlichen Mühen und Entbehrungen und vor allem nicht von dem zeitlichen Aufwand, die es sich einer freundlichen Einladung der österreichischen Veranstalter eher aus Gutwilligkeit nachkommend damit unversehens aufgeladen hatte. Der Zug, pünktlich aus Sondrio bzw. Tirano heraufkommend, verließ ebenso pünktlich die Bahnstation von Poschiavo und wand sich alsbald eilig die Wolfgang Hildesheimer lang und wohlbekannten Serpentinenschleifen der zahnradlos-adhäsionstechnischen und rätischen Bernina Bahn hoch zum Bernina Pass, passierte den bekannten Skiort Diavolezza und seine kleine und schmucke Bahnstation und gelangte, die spätherbstliche Sonne begann schon stärker zu leuchten und kündigte einen schönen warmen Tag an, vorbei an den gewaltigen Bergmassiven der Bernina und des Piz Palü, auf die Minute rechtzeitig in Pontresina an. Und zum wiederholten Male freute sich Wolfgang Hildesheimer an dem Gedanken, dass man diesen besonders schönen und vielversprechenden Weg nach Graz gewählt hatte und nicht etwa die vielleicht naheliegende, aber weniger aussichtsreiche und vielleicht sogar umständlichere südliche Route über Veltlin und Adatal und später die Linie am südlichen Alpenrand entlang über Mailand und Venedig und noch einmal längst behaglich in seinem sogar mit Leder überzogenen Holzsitz zurückgelehnt und die erste Pfeife des Tages anmachen, brachte Hildesheimer dies auch seiner Frau gegenüber zum Ausdruck und sog zufrieden an seiner Pfeife. Der Zug hatte Pontresina um 11.58 Uhr erreicht. In Pontresina sollte, wie das Ehepaar Hildesheimer wusste, eine einstündige Pause sein, ehe der gleiche Zug nach St. Moritz weiterfuhr. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass wegen eines geringfügigen Maschinenschadens, andere Stimmen sprachen von einem Gleisbereichschaden, der Eisenbahnzug durch einen Bus ersetzt wurde, einen Bus, in welchem die Reisenden, es waren wohl knapp 20, umzusteigen hatten, nachdem, so hieß es, auch eine zuerst ins Auge gefasste direkte Zugverbindung nach Samedan gleichsam als der Hypotenuse des kleinen engadinischen Gleisdreiecks als Alternative eines denkbaren Personenweitertransport fallen gelassen worden war. Und zwar, wie es hieß, weil sich die in Graubünden arbeitenden italienischen Gleisbauer aus Sympathie dem Generalstreik ihrer heimischen italienischen Kollegen stracks angeschlossen hatten. Der Bus indessen erreichte sehr pünktlich um 12.58 Uhr startend ohne jede weiteren Hindernisse um 13.20 Uhr St. Moritz, wo man sich seitens der Eheleute Hildesheimer nach einer kleinen Kaffeestärkung am Bahnhofsbuffet sogleich in den schon bereitstehenden Glacier-Express begab, der von hier nach Zermatt abging und der wiederum sehr pünktlich St. Moritz um 13.42 Uhr verließ, um dann sogar drei Minuten verfrüht nach zügiger Fahrt um 15.07 Uhr in Chur einzutreffen. Wolfgang Hildesheimer staunte nicht schlecht. Der Zug war zum Teil wie ein wirklicher Expresszug durch die einst so schwierig zu bauende und noch immer fast abenteuerliche Albula-Passstrecke hinunter ins Rheintal gesaust. Und ein paar Mal hatte den Schriftsteller sogar der beinahe wohlige und kitzelnde Eindruck überfallen, dass die Bahn dabei bei der Abfahrt, bei der Überwindung von Höhenunterschied, sich gleichsam um sich selber drehe. Nach dem neuerlichen Umsteigen in Chur kaum war der Zug ordnungsgemäß um 15.23 Uhr aus dem sehr sonnigen Bahnhof gerollt, überlegte Wolfgang Hildesheimer bereits die nächste Pfeife entfachend eindringlich, ob der Splügenpass einst eine der meistbefahrenen Grenzhöhen zwischen Nord und Süden auch heute noch, wie man früher taxiert hatte, einen Tag von Chur entfernt sei oder aber gewissermaßen durch die neuen Verkehrsmittel durchaus näher gerückt. Etwas verstört kam Hildesheimer nicht gleich auf die Lösung und vermutlich wegen der jetzt fast sengenden Nachmittagssonne verknäulten sich leicht seine Gedanken, indessen im Bahnhofsbereich von Landquart verlangsamte der Zug sein Tempo dann so, dass Hildesheimer an einem Bahnhofsschuppen das mit Kreide auf rötliches Holz gemalte Wort Kaspar zu entdecken und zu entschlüsseln vermochte. Gerade hatte er seine ihm gegenüber sitzende Frau auf diese Bagatelle aufmerksam gemacht. Schon fuhr der Schnellzug, der sogar als Intercity ausgeschildert war, richtig gehend brausend im Bahnhof von Sargans ein, wo es allerdings zur nicht geringen Überraschung des Ehepaars Hildesheimer abermals umzusteigen galt. Im letzten Augenblick hatte die Schaffnerin den beiden Reisenden einen entsprechenden Fingerzeig gegeben. Die Hildesheimers hatten mit einem weiteren Umsteigen erst in Buchs gerechnet. Der Zug hatte Sargans auf die Minute pünktlich um 15.50 Uhr erreicht und schon um 17.10 Uhr ging es dann weiter mit dem Regionalzug nach Buchs, wo man der Rheinlinie folgend und Liechtenstein und das gut sichtbare Vaduz passierend wohlbehalten um 17.38 Uhr eintraf. Um 18.05 Uhr verließ man die Grenzstation wieder, jetzt in einem sogar an einen Eilzug gekoppelten Kurswagen, welcher aber bereits um 18.12 Uhr bei einem kurzen Halt in Feldkirch an den aus dem Namen Bregenz, schon Österreich, kommenden und jetzt schon österreichischen Schnellzug nach Innsbruck bzw. Kufstein-Salzburg verkettet wurde. Wolfgang Hildesheimer, ob zwar der Tag beinahe schon zu viel und unverhoffte sommerliche Herbstwärme, ja Hitze mit sich gebracht hatte, also ein Tag wie heute, fühlte sich recht wohl und fast vergnügt, als der Zug bald danach jenes Tal nach Bludenz hochglitt, dessen in Gegenrichtung verlaufendes helles Gebirgsflüsschen hier in der Nähe wohl irgendwie in den jungen Rhein fließen mochte, um dann wenig später, Hildesheimer nickte gleichsam zustimmend mit dem bärtigen Kopf, als solcher den Bodensee zu erreichen und sich in ihn zu ergießen und diesen nach seinem Hildesheimers Wissen unterirdisch zu durchqueren, auf das er dann späterhin über Basel, Freiburg, Köln und Rotterdam oder ähnlich das offene Meer erziele. Wolfgang Hildesheimer wischte sich denn zusammen mit der geradezu glühend sinkenden Sonne, zuletzt stärker auf Stirn und Hals getretenen Schweiß, mit einem von seiner Frau gereichten Taschentuche ab und überdachte jetzt sogar ein wenig schwindelig, ob der ihm flüchtig bekannte Bahnhofsvorsteher oder jedenfalls Bahnhofsbeamte in Poschiavo nicht doch besser daran getan hätte, anstatt diese Reise aus langjähriger Fahrplanerfahrung sozusagen von Hand zusammenzustellen, einen dieser neuen, damals in der Schweiz vor allem sehr lange noch nicht vorrätigen, oder jedenfalls neuartigen Bahncomputer oder Umsteigecomputer zu befragen, wie er Hildesheimer sie jüngst oder jedenfalls vor einiger Zeit anlässlich seines letzten Verlagsbesuchs im Frankfurter Bahnhof kennengelernt hatte. Geräte, die ihn Hildesheimer nicht nur sehr überzeugt, sondern die ihm sogar richtiggehend gefallen hatten. Allein der Bahnhof von Poschiavo bedachte der Schriftsteller, derweil der Zug nicht allzu eilig an einem schon weitgehend eingeschatteten kleinen Tennisplatz linker Hand vorbeizog. Der Bahnhof von Poschiavo hatte dazu zu dieser Neuerung wohl einfach kein Geld. Immer sann Hildesheimer bald ein bisschen traurig. Waren es ja die städtebaulichen und also kulturellen Peripheriestationen, die da von der Zentrale nolens volens vernachlässigt wurden, bedachte Hildersheimer schon wieder etwas schläfrig und bestaunte, wie eine große Fliege immerzu das Zugfenster auf- und niederraste oder zog oder vielmehr besser glitt. Und Hildersheimer, indem er mit sich zu Rate ging, ob diese Eisenbahnzentrale dann wirklich auch in Bern oder vielmehr in Solothurn, gegebenenfalls auch in Romanshorn, nein, Konstanz kaum, zu Hause war, spielte erstmals, es war auf der Höhe von Bludenz, mit dem Gedanken, jetzt einfach wieder zurück und heim zu fahren. Und er verfluchte sich gleichzeitig von Sekunde zu Sekunde müder und schläfriger werdend, dass er sich in Buchs nicht schnell noch einen doppelten Espresso eingejagt hatte, indessen da kam auch schon so des Schriftstellers kleiner Erlösung und gelinder Überraschung, denn es handelte sich ja hier nur um einen D-Zug, der Imbissmann mit seinem Wägelchen am offenen Coupé vorbei und kredenzte dem dazu in Hitzelast spielerisch die Backen aufblasenden und wie erledigt Luft ausstoßenden Hildersheimer zu seiner Lust sogar einen doppelten braunen, indessen die des Autors Frau, die da jetzt auch noch etwas verspätet das Teilfenster zur Hälfte öffnete, mit einer kleinen Tasse vorlieb nahm. Frischluft strömte kühlend durchs Fenster. Schon am Albergtunnel, es hatte längst sich Dunkelheit übers Land gelegt, war Hildersheimer wieder hellwach geworden. Und bei Landeck meinte der Schriftsteller jetzt sogar jenen wieder zur Bahnstrecke getretenen Influss blinkend im jungen Mondlicht wahrzunehmen, welchen die Reisenden ja heute gegen Mittag schon hoch oben noch im Engadin einmal gekreuzt und überquert hatten. Hildesheimer nickte billigend, aus dem Gedächtnis bedachte er, dass der schnelle und helle Fluss in der Zwischenzeit eigentlich kaum mehr als, konnte man den Atlanten trauen, 40 Kilometer in vielleicht überschlägig 3 Stunden zurückgelegt haben könne, sofern man eine mittlere Fluss- oder Strömgeschwindigkeit von vielleicht 35, 40, 42 Stundenkilometer anberaumte und zugrunde legte oder jedenfalls veranschlagte, indessen er, der zugreisende Hildersheimer, sozusagen zur gleichen Zeit schon sozusagen 9 Stunden und mehr unterwegs war, da hätte man ja auch gleich mit dem Schlauchboot herfahren können. Doch jetzt schon zog der Zug am Zitterzentrum Imst vorbei und traf, das Flusstal war jetzt breiter und ganz flach geworden, um 20.10 Uhr in Innsbruck ein, mit der kleinen, ja so österreich-typischen Verspätung, damals noch. Eigentlich hätte er schon um 20.01 Uhr die Landeshauptstadt erreichen müssen, etwas müßig die volle Stunde bis zur Weiterfahrt mit einem kleinen Pilz und zugleich einem diesmal nur kleinen braunen Kaffee auffüllend und dazu sogar eine allerdings leidig zerlaufende Käsesemmel kauend, überdachte Hildersheimer und zog dabei auch zeitweise seine Frau zu Rate, ob es nicht am Ende vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, den Anweisungen des Beamten im Poschiavo zuwider hier in Innsbruck zu nächtigen. Man kam aber dann doch rasch zu dem Beschluss, besser nicht von der amtlich vorbestimmten und wohl ausgeklügelten Route abzuweichen, um unter keinen Umständen irgendwelche zusätzlichen Verzögerungen oder gar Unberechenbarkeiten unnötig zu riskieren. Und so bestieg man denn bereits seit 20.35 Uhr auf dem Perron wartend mehr als rechtzeitig den hübsch bläulichen Triebwagen Nahverkehrszug zum Brenner und mit ihm auf die Sekunde genau um 21.11 Uhr den Innsbrucker Bahnhof zu verlassen. Der Zug erreichte den Brennerpass um 22.30 Uhr und tatsächlich hatte es dort um Punkt 23 Uhr zur heimlichen Überraschung Hildersheimers auch noch den eingeplanten Anschlusszug südwärts, einen Eilzug, welcher allerdings nicht, wie von den Eheleuten Hildersheimer erhofft und vorgesehen, am Bahnknoten und Umsteigepunkt Franzensfeste hielt. Die Italiener, der Schriftsteller erinnerte es, nannten dieses Dorf in dem man eigentlich hatte aussteigen und übernachten wollen, seit 1918 etwas irredenterhaft oder jedenfalls irrtümlich vor Tessa. Allein der jetzt auch schon italienische Schaffner tröstete das kurzzeitig davon recht irritierte Ehepaar mit dem Hinweis, in Fortezza habe es allerdings ja ohnehin kaum Beherbergungsmöglichkeiten, jedenfalls nicht in Bahnhofsnähe. Und um diese Zeit und unangemeldet, da sei es dann schon besser, gleich in sehr nahe Brixen weiterzumachen. Dort ende dann ja ohne dies der Zug für heute. Wolfgang Hildesheimer im Einvernehmen mit seiner Frau sah die Sache ein, zahlte einen kleinen Aufpreis für Franzens feste Brixen zum Eisenbahngesamtticket. Die Frau wurde sogar etwas unbegreiflich zum halben Preis spediert. Um 0.08 Uhr erreichten die Eheleute auch schon den Bahnhof von Brixen, wo man ohne einen weiteren Blick in die seitens Wolfgang Hildesheimer geschätzte Stadt sich zu gönnen, im Hotel gegenüber so glücklich wie verblüffend umstandslos sich einzulogieren vermochte. Kurzzeitig dünkte es Hildesheimer gar so, die ältliche Concierge an der Hotelrezeption kenne und erkenne ihn, Hildesheimer, oder immerhin seinen Namen vom Radio oder sogar vom Fernsehen her. Das erwies sich in der Folge allerdings rasch als Täuschung und als gleich mehrfaches Missverständnis. Die Frau hatte wohl nur einen beim Fernsehen beschäftigten Bruder im deutschen Hildesheim. Mit dieser schmerzlichen Enttäuschung endet der erste Reisetag für das Ehepaar. Ich habe es ja schon verraten, es stehen weitere.